Hey, bevor wir in die Folge starten, ein kleiner Hinweis. Wenn ihr den Controller-Poesie-Podcast unterstützen wollt, dann laden wir euch herzlich ein, auf unsere Patreon-Seite zu kommen und uns dort zu supporten. Schon ab 5 Euro bekommt ihr beispielsweise Bonusfolgen. Mittlerweile haben wir 3 Stück hochgeladen, die ihr gerne anhören könnt zu alten Klassikern. Oder aber auch den exklusiven Zugang zu unserem Discord-Server, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Kunibert-Vorschläge zu machen. Alle Infos findet ihr auf unserer Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder ihr sucht einfach mal bei Google nach Controller Poesie Patreon und checkt das mal aus. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. IGN hat getwittert: In Assassin's Creed Shadows, you play as two protagonists, real historical figure Yasuke, the legendary African samurai, and fictional shinobi Naoe. Ich glaube, so wird sie ausgesprochen. Das ist eine News zum kürzlich veröffentlichten Trailer zum neuen Assassin's Creed Shadows, das früher Assassin's Creed Red hieß und dieses Jahr erscheinen wird. Ein Spiel, über das wir schon letzte Woche in der letzten Folge gesprochen haben. Da war es noch nicht so richtig klar, was es sein wird. Was es sein wird, wussten wir schon, aber wir hatten noch keine Bewegbilder gesehen. Jetzt gab es einen CGI-Trailer und wollte euch erstmal fragen, wie hat dieser euch gefallen?
Trailer kann Ubisoft, ne? Das muss man auch sagen. Also die vergangenen Trailer zu den Assassin's Creed Spielen, ich erinnere mich da an Assassin's Creed Valhalla, als der Trailer da gedroppt ist, vor allem so kurz vor dem Release der neuen Generation. Der Trailer hat mir auch so ein bisschen die Next-Gen verkauft damals, also das können die. Ich bin mir nur nicht so sicher, was uns da spielerisch erwartet, nachdem ich den Trailer gesehen habe und mit, wie heißt der schwarze Samurai nochmal? Ich habe schon wieder
vergessen. Ja, ist okay.
Yasuke, so ein etwas schwererer Charakter und mit Naoe ja so ein stealthiger Assassin's Creed oder Assassine dann im Endeffekt vorgestellt wurde. Da hatte ich immer nachdem ich den Trailer gesehen habe, das Gefühl, dass Ubisoft da irgendwie so beide Assassin's Creed Spielstile in diesem Spiel vereinen will. So die Origins und Valhalla und so weiter gespielt haben und Odyssey, die werden sicherlich mit dem Samurai Spaß haben und die Assassin's Creed Veteranen, die mit Altair und mit hier Mirage jetzt zuletzt Spaß hatten, die werden wahrscheinlich mit Naoe Spaß haben. Ich habe so das Gefühl, die wollen beide Lager in einem Spiel vereinen und ich hoffe, das kriegen die alles gebalanced, weil die Spielstile unterscheiden sich ja doch stark. Und wir sollten gleich mal über die ganze Kontroverse rund um den schwarzen Samurai sprechen, aber ich bin mal gespannt, was draus wird. Ich hätte gerne ein bisschen Trailer gesehen, ein bisschen Gameplay gesehen, abseits des Trailers. Aber da hält man sich ja bedeckt. Ich denke mal, zur E3-Zeit kriegen wir da ein bisschen mehr zu sehen.
Ja, ich schließe mich da an. Also der Trailer war natürlich so von der Qualität her gut, aber er hat mir halt wenig gesagt. Man hat schon herausgestellt, okay, es gibt zwei Charaktere. Einen, der eher sich kräftig und brachial spielt und der andere eher agil und stealthy. Da hätte ich aber halt eher doch noch ein bisschen mehr Gameplay gebraucht, um mir das zu verkaufen, was ich da genau zu erwarten habe. Ich meine, ich habe irgendwie gelesen, du kannst wechseln zwischen den beiden und so wie bei Spider-Man 2, ne, in der Open World kannst du immer machen, worauf du Bock hast, aber in den Hauptstory-Missionen musst du dann manchmal den einen, manchmal den anderen spielen. Aber das hätte ich mir halt gerne jetzt nochmal gesehen, wie sich das spielt, weil gerade der Stealth-Charakter, das ist halt die Frage, spielt es sich wieder so wie Ezio oder geht man mal richtig so was ganz Neues und macht mal wirklich so ein Ninja-Ding mit ein paar richtig neuen, Stealth-Moves, so Richtung mehr Splinter Cell, man hat da ja Erfahrung, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ne, das wird mich schon mal irgendwie reizen, aber dann, ich denke mal, wie du eben auch gesagt hast, E3 steht vor der Tür oder E3-Zeitfenster, da wird sicherlich noch ein Gameplay-Trailer folgen.
Ich finde es halt auch so geil, irgendwie die Idee, zwei Charaktere zu nehmen, finde ich immer cool, auch bei Assassin's Creed hat das immer gut funktioniert, das fand ich bei Syndicate zum Beispiel ganz geil, das war jetzt eigentlich nur bei Syndicate so richtig relevant, ne? Ich finde es aber auch geil, dass die sich eben scheinbar einfach von ihrer ganzen Statur und ihrer Ausrüstung komplett unterscheiden. So ein Samurai und so ein Shinobi, das ist dann schon, glaube ich, ein bisschen was anderes.
Ich hoffe, dass sie da was draus machen. Angeblich, oder das hat man, glaube ich, schon bestätigt, ist die Spielwelt so groß wie die von Assassin's Creed Origins.
Die war ja riesig. Die war ja riesig, riesig.
Ja, war die riesiger als Odyssey und Valhalla? Ich weiß es nicht.
War Origins nicht das größte bisher? Also schon richtig, also auf jeden Fall eins der größten, sag's mal so.
Boah, ja, das klingt jetzt so wieder. Also ich habe mir jetzt erstmal, ich dachte jetzt erstmal kurzzeitig, ach, das ist ja dann eines der kleineren von diesen großen.
Ja, das klingt aber wieder nach Ubisoft Marketing. Abarbeiten, Ubisoft ja. Quest Abarbeiten.
Ja, ey, das fängt ja schon damit an. Das Spiel ist gerade mal angekündigt worden. Schon hauen sie hier die Deluxe-Version und die Digital-Versionen um die Ohren. Ja gut,
aber es wäre nicht Ubisoft, wenn sie es nicht tun würden.
Nee, ja, nicht nur das, ne? Es gibt ja eine Subscription-Version, wo du halt wirklich, also monatlich bezahlst, ne?
Na gut, ja, das ist einfach nur der Ubisoft
Plus wahrscheinlich, aber.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist noch nicht dieses Infinite, oder? Und dieses Infinity,
nee,
was
ihr da mal
angekündigt habt, was ja irgendwie nie kommt, gefühlt. Aber es ja genau, die werden nicht Ubisoft, wenn sie nicht noch nachträglich noch so richtig eklig werden, weißt du, so
gefühlt. Ja, und auch wieder, die physischen Versionen sind nur ohne Internet nicht nutzbar, das war es wieder schon total kacke ist. Also du brauchst zwar kein Online, um das Spiel selbst zu spielen, aber uns als Sammler gerade an, und mich stört es natürlich, dass du das Spiel nicht offline installieren kannst, weil in ein paar Jahren, falls die Server dann doch mal weg sind, ist dieses Spiel halt auch weg, ne?
Und der Crew von Ubisoft hat uns ja gezeigt, dass das durchaus passieren kann.
Ja, auch wenn das natürlich ein bisschen anders ist von der Struktur her, das, ne, aber ihr wisst, worum es
geht. Ja, aber es geht ja darum, dass du im Endeffekt ohne eine Internetverbindung das Spiel nicht installiert bekommst, weil Ubisoft, das ist jetzt meine Prediction, einfach Kosten sparen wollte und auf einen Release auf mehreren Discs verzichten wollte. Also deshalb sind es nur, weiß ich nicht, wahrscheinlich 80-85% der Daten, die du brauchst, auf Disk. So, ja. Dann war die Blu-ray voll und anstatt eine zweite dazu zu legen, sagen sie dir, den Rest lädst du bitte aus dem Netz, was ja heute geht, kein Thema. Nur, wenn ich das Spiel in, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so oder meine Kinder als Retro-Titel oder so nachholen möchten, da ist die Frage, geht das noch oder geht das nicht mehr? Weil du es nicht mehr installiert bekommst vielleicht, wenn der Service, wenn der Server nicht funktioniert.
Ja. Zumindest halt, wenn du die physische Version gekauft hast.
Genau, ne? So ist es.
Ja. Ja, es ist ja immer die Frage. Ich finde es dumm von Ubisoft. Aber naja.
Schauen wir mal, ob sie mit diesem Spiel wieder an den Erfolg anknüpfen können. Wir hatten das letzte Woche schon mal ein bisschen thematisiert, dass die sicherlich mit diesem Spiel ja relativ viel Finanzausgleich machen müssen. So, das muss halt irgendwas reinspielen und deswegen gehen sie auch diese Monetarisierungswellen da ab. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass Assassin's Creed Mirage sich in Deutschland zum Beispiel über 400.000 Mal verkauft hat.
Wow,
das genauso ist so krass. Viel wie, also es ist wirklich für Deutschland ein richtig guter Wert, genauso wie Helldivers 2 im Übrigen, das sich auch 400.000 Mal verkauft hat. Und weil ich jetzt gerade das hier diese Grafik offen habe, komplettisiere ich das gerade. Dragon's Dogma 2 und The Last of Us Part 2 Remastered hat sich jeweils 100.000 Mal verkauft, ist Gold damit.
Das finde ich aber auch krass.
Ja,
also Dragon's Dogma 2 alleine, cool. Ne? Und dass auch schon wieder 100.000 Leute zu diesem beschissenen Remaster greifen von Last of Us.
Also, ja, naja, ganz genau. Also wie gesagt, also Assassin's Creed ist eine absolute Geldmaschine, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Ja. Und ich frage, wieso? Das ist doch immer das Gleiche. Nee, das, die Leute feiern es und das ist auch irgendwie cool, weil wenn Leute damit Spaß haben, habe ich jetzt nichts dagegen. Ne?
Ich habe es die Tage sogar auf dem Xperia Play gespielt.
Aber wenn Ubisoft jetzt mit Assassin's Creed wieder das nächste große Ding raushaut, sie haben ja auch noch das neue Star Wars Spiel. Das kommt ja auch schon in 2-3 Monaten.
Richtig.
Ne?
Auch draus, ne?
Also da könnte es wirklich mal in der Kasse klingeln, dieses zweite Halbjahr bei Ubisoft. Ey.
So, ich glaub, jetzt das noch wird, das Beyond Good and Evil 2 als Weihnachtstitel und fertig.
Ich glaube, mittlerweile geht, also ich habe auch,
ich
glaube auch wirklich, dass Ubisoft da für solche Sachen nichts mehr bereitstellt. Da muss wirklich jeder das Ding muss sitzen. Aber ich denke mir aber auch so, guck mal, die haben so viele Studios auf der Welt, denn das ist ja eine Riesenmaschine mit tausenden von Mitarbeitern quer auf dem Globus verteilt, dass du nicht da vielleicht zu dem einen Team vielleicht ein kleines Spiel machen lässt, ne? Wie vor 10 Jahren.
Was war denn das?
Prince of Persia.
P.O.P. Ja.
Ja, okay. Das ist gut, lass ich gelten. Ja, lass ich gelten.
Das
die könnten aber auch sowas wie...
Das Ding ist... Ubisoft macht genau die Call of Duty-Geschichte. Alle Studios werkeln an verschiedensten Assets. Das eine Studio macht die Welt. Das eine Studio macht die Charaktere. Das andere Studio macht das Skript. So entsteht ja Assassin's Creed. Alle diese Studios sind da irgendwie mit beteiligt und kein Studio hat nochmal die Zeit, irgendwas anderes zu machen, weil sie eben an Assassin's Creed dran sind.
Ja, das genau. Die haben ja immer, die eröffnen ja Studios teilweise ja nur damit die eben bestimmte Leute in der Region abgreifen können, damit die dort in den Studios die Assassin's Creed Arbeit machen. Ich meine nur, vor 10, 15 Jahren hatte man so ein bisschen die Idee oder diese Vision, hey, lass doch mal kleinere Spiele machen, wie beispielsweise ein Child of Light oder ein Valiant Hearts oder ein Far Cry 3 Blood Dragon oder sowas, ne? Also diese kleinen Sachen und das ist klar, dass die natürlich jetzt ein bisschen auf dieses große Pferd setzen. Star Wars wird auf jeden Fall auch nochmal richtig ordentlich Kasse knallen lassen. Aber vielleicht gibt's ja noch ein Studio, das einen kleinen Überraschungserfolg macht. Nicht dieses X-Defiant, was ja auch erschienen ist. Weißt du, das Ding ist, soll ja richtig geil sein, dieser Shooter von Ubisoft. Das ist ein Ubisoft-Shooter, glaube ich, ne? Das soll richtig geil sein für
Call of Duty. Ist das nicht das Free-to-Play-Ding oder so?
Ja, für diese alten Veteranen, die damals Call of Duty Multiplayer gezockt haben, die feiern das übelst, weil ich habe da richtig Kumpels, Alter, die sagen, das ist ja mega. Das Ding ist, wer von euch hat davon was mitbekommen?
Niemand.
Ja, das ist der Punkt. Warum? Gut, jetzt haben sie ein gutes Ding gemacht, aber scheinbar setzen sie da nicht so relativ große Hoffnungen drauf und deswegen gibt's kein Marketing. Ich weiß nicht, aber vielleicht muss man einfach auch mal wieder mit Kreativität kitzeln, weil sonst wirst du nie, wenn du die ganze Zeit nur noch Assassin's Creed machen willst,
aber ein Gegenbeispiel. Erinnert euch doch einmal an dieses Open World Trendsport Ding, wo ja auch ganz viele Sports vereint wurden von Ubisoft. Genau, das ist ja fürchterlich gefloppt. Da haben die auch was Neues probiert und das ist schiefgegangen.
Ja, das stimmt auch. Also weil die auch immer, ich weiß auch nicht, die sollen diese Fun-Sport-Idee mal sein lassen. Oder dieses, obwohl, das ist auch Quatsch, was ich gerade sage, weil die haben es auch mit The Crew probiert.
Genau, und das ist super, The Crew.
Ja,
ich habe es gespielt.
Sie gehen da schon bestimmte Wege, aber passt halt irgendwie gerade nicht in mein Portfolio. so ein neues Child of Light hätte ich ja nichts dagegen. Oder so.
Ja, ich hätte auch gerne eine Rayman 4, würde ich auch nichts zu sagen.
Ja, sowieso, da würde ich Geld zahlen dafür.
Also Rayman 4 in 3D, so ein richtiger Nachfolger zu Teil 3 und so.
Das wäre geil. 2D Rayman wäre auch kein Problem für mich.
Das ist ja immer das Problem an solchen ganzen großen Firmen, die so viele IPs besetzen, sage ich mal. Klar, wenn Ubisoft hat viele Studios, wie wir eben angesprochen haben, und die haben auch viel zu tun. Das ist nicht, dass die frei sind und jetzt sagen, frei sind für Rayman oder sonstiges. Aber man kann diese Lizenzen doch einfach diese IPs weiter lizenzieren. Das verstehe ich halt nicht. Ne? So wie Sega das meistens auch macht. Die sagt dann hier, macht mal neues, keine Ahnung.
Persona-Spiel,
Atlas. Die machen es sowieso immer, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Die denn zum Beispiel auch mal an Dotemu sagen hier, macht mal Streets of Rage 4. Und das war ein kolossaler Erfolg. Alle Leute lieben das, weißt du?
Richtig, ja, so einmal mal outsourcen.
Genau,
ne? Outsourcen. Der Konami macht das ja auch ständig, Nintendo macht das ständig.
Ja. Macht ein Splinter Cell, macht ein Rayman, ihr habt so viele geile IPs, gebt die einfach mal weg. Boah,
ein Splinter Cell von IO Entertainment oder Interactive, die Hitman
machen. Aber ist Splinter Cell nicht noch irgendwie in der Pipeline? Der VR-Ableger, der kommt der noch?
Keine Ahnung, es wurde auch mal ein Remake gerüchtet.
Ja, aber es sollte ja eine VR-Ableger kommen und nach Assassin's Creed VR, was ja spielerisch top war, aber halt auch kolossal gefloppt ist von den Verkaufszahlen, ist halt die Frage, ob sowas noch kommt oder ob die das auch canceln.
Tja. Apropos, canceln, ja, das wäre jetzt vielleicht eine gute Überleitung, aber ich wollte eigentlich nur, wir hatten letzte Woche und auch schon davor in so einer Breaking News Folge, die es auf YouTube exklusiv gab, haben wir ja über die Schließung von vier Studios bei Microsoft gesprochen. Ich hatte mir gedacht, wir müssen auch mal, weil wir haben so viele Studioschließungen und auch Entlassungswellen hinter uns. Es wäre auch mal schön zu sagen, dass beispielsweise zwei neue Studios gegründet worden sind. Und das ist in den letzten Monaten sehr selten gewesen, das finde ich. Also ich hatte, wenn irgendwo Leute entlassen werden, dann tun sich wieder was zusammen und dann kommt ein neues Studio. Das hatte ich aber jetzt sehr selten gelesen, aber diesmal schon. Und zwar hat Activision Und Microsoft ein neues Studio gegründet namens Elsewhere Entertainment in Polen. Genauso wie Larian Studios ihr mittlerweile 7. Studio gründen
In Warschau.
In Warschau. Mhm. Und da ist das eine schöne Nachricht, auch dass hier sich wieder was zusammenbraut und Leute, die kreativ sind, zusammenkommen, Spiele zu entwickeln. B, muss man aber auch schon sagen, wie fucking groß und wichtig wird mittlerweile der polnische Spielemarkt. Also das ist schon eine krasse Ansage, dass in Europa sich jetzt neben Frankreich und England jetzt gerade Polen hinsetzt.
Ja, also zum einen natürlich, es gibt da wie die Platzhirsche, die da halt schon sind, ne, im Osteuropa generell. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, hat das vielleicht auch was mit den, ich weiß nicht, ob das jetzt wahr ist, aber mit den Lohnkosten zu tun? Ist das Lohnniveau da einfach niedriger auch?
Kann natürlich sein, aber ich würde nicht, also es gibt verschiedene Gründe. Ja, aber gleichzeitig
natürlich die Qualität hoch, weil erwiesenermaßen sind da viele fähige Leute, siehe CD-Projekt, ne?
Ja, es ist ja auch so, dass Punkt Nummer eins, du wirst da viel, viel stärker gefördert. Du kriegst Fördergelder, Förderzuschüsse, du wirst beraten. Also die nehmen die Videospielbranche sehr, sehr ernst und heißen sie sehr willkommen. Nicht nur CD Projekt Red bekommt da immer wieder Zuschüsse, sondern halt die ganzen Kleinen auch. Die werden nicht irgendwie wie in Deutschland von der Bettkante gestoßen, sondern die kriegen genauso Förderung und Fördergelder. Ja. Plus jetzt wollte ich auf etwas ganz, ganz Wichtiges hinaus, jetzt habe ich den Faden verloren. Also fällt mir bestimmt wieder ein. Also Polen ist auf jeden Fall als Unternehmerland gerade sehr. Ach so, das Interesse und der Umsatz der Spieler in Polen hat sich in den letzten, weiß nicht, seit 2017 von 300 Millionen auf 1,4 Milliarden entwickelt. Also selbst, das ist jetzt fast neben Deutschland und Großbritannien einer der größten Videospielländer in Europa.
Ich habe gerade mal hier Google aufgeschlagen und wenn ich jetzt gerade lese, welche Studios gerade in Polen sind, das sind wirklich, wirklich viele bekannte große, also größere, ne, CD Projekt, dann Techland, das sind halt die Dying Light Leute, Blooper Team, eure geliebten Horrorfreunde, dann 11-Bit Studios, die haben halt super viele, sind auch großer Publisher, Frostpunk und sowas haben die alles gemacht, Flying Wild Hawk, das sind die von Shadow Warrior. Ne? Und hier noch ein paar mehr, die mir jetzt sofort nichts sagen, wie CI Games, Ten Square Games, Pixoon Studios, Tyon. Also es sind richtig viele
Studios.
CI Games haben doch damals die Sniper-Trilogie gemacht, Ghost of Aria, glaube ich.
Könnte sein, ja, auf jeden Fall.
Tyon war doch Ghost Runner, oder? Das fällt mir gerade ein. Jetzt muss ich meine physische Version mal hier hochholen. Waren die das die? Ich weiß nicht, egal. Aber ja, also da scheinen sehr viele hinzugehen. Ich weiß, Larian hätte ja auch nach Deutschland gehen können und ein deutsches Studio aufbauen können. Nee, die gehen halt nach Polen, weil sie wissen, ey, da kriegen wir Unterstützung, da kriegen wir Kohle, da sind fähige Leute. Also, ne, das ist, sieht man wieder mal, wie weit wir hier als Standort von diesem Thema entfernt sind. So.
Tyon sind die, die Robocop gemacht haben und Terminator Resistance.
Ja, genau. Also
auch sehr so gute Spiele in den letzten Jahren.
Ja, überleg mal.
Krass. Alter, das ist echt krass. Ja, es ist krass, was in Polen gerade abgeht.
Finde ich gut.
Ich auch.
Mal wieder gute News bei den ganzen Studioschließungen, vor allem hier in den Staaten, ne, was ja überhand genommen hat in den vergangenen Monaten.
Ja. Ganz genau.
Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ende. Da werden wir noch mehr lesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, nee, das wollte ich einfach mal mit in den Weg, mit auf den Weg bringen. Jetzt wollte ich mal noch wissen, weil eine Sache, die jetzt auch noch mal erschienen ist, ist ein neuer Trailer zu Black Myth Wukong. Und du, Jansen, hast ihn angeguckt, weil das ja ein Titel ist, auf den Sony sehr stolz ist oder so.
Keine Ahnung, nee, es war gerade nur bei Sony auf dem Hauptkanal. Ach so. Ich habe den Trailer gerade nochmal angeguckt. Andi hatte das gesagt und es sah halt genauso aus, wie er schon die letzten Jahre aussah. Also grafisch wirklich imposant, Souls-like und basierend auf dieser Journey to the West Story. Ich habe Bock drauf und ja,
Sony hat einfach auf den Social-Media-Kanälen, ich habe es bei Instagram gesehen, auf dem offiziellen PlayStation Insta-Kanal, dass die so einen Countdown ausgerufen haben in Verbindung mit dem Trailer. Dann da hieß es irgendwie noch 3 Monate bis zum Release. Und da habe ich mich an den ersten Trailer erinnert, der gefühlt schon 24 Jahre zurückliegt, wo sie so einfach so einen Gameplay-Trailer gedroppt haben. Ich glaube, das ist ein chinesisches Studio, die das Spiel entwickelt. Ja. Und wir alle da einfach mit offener Kinnlade gesessen haben und gedacht haben, alter Schwede, was ist das für eine Grafik? Und irgendwie ist das Ding ja auch ewig in Entwicklung tatsächlich. Und jetzt erscheint es, ich weiß aber nicht, ob es jetzt PlayStation-exklusiv erscheint, weil PlayStation viele Furore drum macht. Aber ich meine, es ist doch Third Party, ne?
Es für ist alle. Third Party. Es kommt für alle, nicht nur für Next Gen, ne? PlayStation 5, Xbox Series X und PC. Und es kommt am 20. August schon. Das sieht wirklich beeindruckend aus. Schönes Souls-Spiel. Könnte sowas werden Richtung Stellar Blade, Lies of P, so ein Hidden Gem, Souls-Game. Vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem richtigen Timing, dem richtigen Momentum. Sieht auf jeden Fall von einem Studio, von dem man noch nie was gehört hat, Game Science, wirklich beeindruckend aus.
Also die Chinesen sind krass da. Die haben echt Power. Und weil du gerade Stellar Blade gesagt hast, auch vielleicht mal eine Randnotiz, habe ich heute auch gelesen, dass Shift Up sich gemeldet hat und gesagt hat, dass Stellar Blade sich über den Erwartungen verkauft die jetzt über einen PC-Port nachdenken und schon an dem nächsten Spiel dran sind.
Ja, habe ich auch gelesen.
Schönes.
Also es ist schön.
Ist auf jeden Fall, weil die sind ja auch eigentlich, ist es so eine sehr unbekannte Mobile.
Das war dein erstes Developer Konsolenspiel. Gewesen,
ne? Erstes Konsolenspiel und dann haben sie da aber ehrlich gesagt schon richtig ins Schwarze getroffen. Das war schon ein richtig cooles Ding.
Ja, das Spiel ist irgendwie in Japan ausverkauft, die dritte Woche unter den Top 2 gewesen, zweimal Platz
1. In Japan, natürlich ist das da ausverkauft.
ja, aber trotzdem, müsst ihr auch jetzt mal, ne? In einem, ich meine, da ist irgendwie auch ein Nintendo-Spiel erschienen vor ein paar Tagen, also hat sich gut gehalten, die letzten 3 Monate, ich glaube, oder Wochen, Platz 1, 2 und 1 gemacht und auch wieder zurück auf den ersten Platz gekommen, also schön, dass es da so erfolgreich ist. Und
glaubt ihr, dass Sony die Geldbörse zückt und die aufkauft?
Nein.
Kaufen wird hier keiner mehr was.
Ich glaube auch nicht. Also, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, Microsoft noch Sony brauchen kleine Studios, die brauchen gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was die wollen. Aber die müssen erstmal lieber Spiele beliefern, bevor die hier irgendwie überhaupt was alle noch kaufen. Also sowohl Microsoft als auch Sony. Liefert erstmal jetzt Games. Ihr habt genug gekauft.
Obwohl es für Sony ja, glaube ich, sehr, sehr gut aussieht. Also die Zahlen, ich habe jetzt hier keine speziellen, aber die Verkäufer, das hast du, glaube ich, auch schon letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, das Fiskaljahr 2023 ist mega.
Also das war das drittbeste Quartal, was sie je hatten irgendwie oder so. Ich glaube, ein Quartal war PlayStation 2-Ära, ein Quartal war PlayStation 4-Ära, irgendwo mittendrin, ne? So viele Konsolen haben die noch nie verkauft. Machen Gewinn, alles gut, alles tippitoppi. Aber natürlich schon, im Jahresvergleich schwächt es natürlich ab, weil die PlayStation 5 sich auch schon letztes Jahr so gut verkauft hat. Und sie sagen ja auch, haben ja auch ja schon groß angekündigt, sie gehen jetzt langsam so in die zweite Hälfte des Zyklus. Sie erwarten jetzt nicht mehr ganz so viele Verkäufe. Und sie haben jetzt, glaube ich, 60 Millionen PlayStation 5 verkauft.
Ja. Es fehlt halt nur noch jetzt ein richtiger Banger-Titel für die nächsten Monate, ne?
Jetzt das komplette zweite Hälfte Line-Up. Ja, alle großen Studios fehlen noch, ne?
Ich glaube, wir müssen. E3-Zeit kommt, abwarten.
Ja, da muss jetzt aber auch echt mal was kommen, weil die letzten beiden waren doch eher enttäuschend, muss man auch mal sagen, ne? Aber jetzt, ich will was von Naughty Dog, Santa Monica, Guerrilla Games und nicht nur das Ausschlachten und Remaken alter Sachen, sondern jetzt mal die großen Kanonen rauspacken, ne? Also, die haben zwar coole Sachen abgeliefert, aber eher so aus der unerwarteten Ecke von Helldivers über halt auch irgendwelche Third-Party-Deals wie Stellar Blade. Man kann sich nicht beschweren, aber jetzt wird's auch mal Zeit für die First-Party-Wumps.
Ne, die Dinger dauern einfach sehr lange, ne? So ein Sucker Punch mit Ghost of Tsushima 2, das braucht halt einfach Jahre. Und wird wahrscheinlich
aber da habe ich letztens, wieso? Ich kapiere es nicht. Dann hast du halt so ein Team Ninja, die alle 2 Jahre ein Open-World-Game rausballern. Jetzt schon wieder Rise of the Ronin. Da vor 2 Jahren, oder letztes Jahr, Wukong, Nioh 2, ne? Final Fantasy Origins Strangers of Paradise. Wie machen die das denn? Oder Capcom, alle 2 Jahre ein neues Resident Evil.
Du kannst aber Team Ninja-Spiele nicht mit Sony oder mit Ghost of Tsushima vergleichen. Da liegen Welten zwischen. Allein
ich finde, da liegen nicht Welten Valley zwischen. Und so also,
doch,
meinst du, findest du?
Ja, ja. Ich habe ja Ronin gespielt. Ich finde es super. Ja. Aber das Ding sieht halt aus wie ein PS3-Spiel, muss man ganz klar sagen. Ne? Also da fehlt der Polish einfach. Und das ist bei Sony anders.
Ich glaube auch, ich weiß es nicht genau, aber die Firmenstrukturen sind dann, glaube ich, auch eine andere, weil Sucker Punch kann ich mir vorstellen, es ist ein Ein-Mann-Team und Team Ninja ist halt wirklich
ein Mann-Team.
Ein
Projekt-Team.
Ja, das meine ich, ein Projekt-Team.
Sucker Punch persönlich ist doch
Hallo, Herr Punch.
Sucker wäre mal
geiler Vorname. Wolf-Dieter Punch und Birgit Punch sind auch heute da. Nee, ich wollte, wie dumm das eigentlich ist. nee, also die, ich glaube, die machen halt einfach ein Projekt und die anderen haben halt mehrere Studios. Capcom ist ja auch so ein riesengroßes Konglomerat mit mehreren Teams. Die kriegen das irgendwie hin.
Aber also, From Software schafft das auch immer und sagt mir jetzt bitte nicht, die From Software Spiele sind nicht gepolished.
Doch.
Siehst du, da bleibt euch die Sprache weg.
Ja, ne? Natürlich. Ja, natürlich.
Also es ist da schon ein Unterschied zu erkennen. Ich glaube einfach, dass diese westliche Spieleentwicklung einfach zu gepumpt ist mit irgendwelchen unnützen Sachen. Die müssten sich mal ein bisschen entschlacken. Zu viele Leute, die da irgendwie mitkochen wollen und ihre Süppchen salzen. Irgendwie passt das nicht, ne?
Also ich will ja auch nicht die nächste Konsole der PlayStation kaufen mit dem Wissen, ich bekomme ein Spiel von Guerrilla Games, ein Spiel von dem und das war's, so weißt du, für über 7 Jahre, das ist auch nicht irgendwie das, was ich will.
Das wollte ich nämlich auch nochmal den Vergleich machen. Klar, du sagst gerade, Rise of the Ronin ist jetzt kein PlayStation 5 Meisterwerk optisch gesehen, aber ist es halt irgendwie denn wert, 5 Jahre auf länger zu warten auf das Spiel, damit es polierter ist oder so, weil wir jetzt bei einem neuen Naughty Dog Spiel, das letzte ist 2020, also 4 Jahre her, dieses Jahr kommt kein Spiel, also mindestens 5 Jahre, bis das neue Naughty Dog Game kommt, wahrscheinlich noch länger, und man weiß, dass die ein Mehr-Team-Spiel-Team sind, also Mehr-Projekt-Team. Das heißt, die arbeiten auch nicht erst seit 2020 an ihrem aktuellen Game, sondern wahrscheinlich schon ein wenig früher, wahrscheinlich schon seit, was haben sie davor gemacht? Uncharted 4, ne? Also 2016, 17. Das ist doch irgendwie dann auch kein Verhältnis mehr.
Ich glaube,
also
ein Mittelweg wäre halt ganz cool.
Genau.
Irgendwo so ein Mittelweg zwischen Polish und Entwicklungskosten und Spiellänge natürlich auch. Ich brauche keine 50, 60 Stunden Spiele, muss ich auch dazu sagen. Mir wird so ein Ghost of Tsushima Spin-off vielleicht so ein bisschen straighter, actionorientierter, 10, 15 Stunden würde ich vollkommen klar mit sein und mir das Ding kaufen.
Ja.
Naja. Aber also, wo wir vorhin über Verkaufszahlen gesprochen haben, mal kurz, habe ich heute nämlich auch gelesen, dass die Nintendo Switch den Nintendo DS überholt hat in Sachen Verkaufszahlen. Das ist jetzt offiziell die zweiterfolgreichste Konsole der Welt.
Dann ist es auch die erfolgreichste Nintendo-Konsole der Welt.
Korrekt.
Also aller Zeiten.
Aber next ist halt PS2 und wer weiß, ob das noch klappt, wenn die tatsächlich die Switch noch irgendwie auch nach der Zeit oder nach dem Erscheinen des Nachfolgers nochmal befeuern.
Dann 10 Millionen dann oder so sein. Sind noch 10 Millionen
Tuchel. Ich glaube, sie erwarten, sie haben selber gesagt, sie erwarten für dieses nächste Fiskaljahr nochmal 13 Millionen Verkäufe. What? Aber keine Sorge, Sony ändert nochmal schön nach
Millionen raus. Ach, übrigens, die auf PlayStation 2 hat sich doch 165.
mein Gott, ja, egal. Ja. Also, bin gespannt, ob das so was wird, aber
muss man ja auch nochmal sagen, weil die Switch ist ja nun auch ein Handheld mit, ne? Mhm. Und das hört man jetzt ganz verstärkt also bei Microsoft und bei Sony, dass die wohl aktiv wieder in diesen Handheld-Markt wollen, ne? Sowohl, dass Microsoft an einem Handheld arbeitet, habe ich jetzt mehrfach gehört, als auch, dass Sony wieder an einem Handheld arbeitet. Und dass die wohl in den nächsten Jahren, weil, ne, ob ein Steam Deck oder Switch, da die verantwortlich waren, aber dass das erfolgreich ist oder beliebt ist, das lässt sich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr leugnen.
Also ich glaube schon, dass der Handheld-Markt nicht mehr der gleiche ist seit der Switch und spätestens seit dem Steam Deck, was ja einfach PC-Handhelds so ein bisschen mainstreamiger gemacht hat. Und es hat schon seine Vorteile und ich gehe felsenfest davon aus, ich meine, der Präsident von Nintendo hat es ja schon bestätigt, dass wir mit dem Nachfolger ja auch eine Weiterentwicklung des Switch-Modells sehen, dass die weiterhin im Handheld-Markt bleiben und das ist so wie damals bei der Wii. Das Ding war erfolgreich und Microsoft und Sony haben angefangen, ihre eigene Fuchtelsteuerung mit aufzubauen, mit Move und mit Kinect. Dann Sony hatte ja die PSP als Antwort auf den GBA gemacht und auf den Game Boy, um da so ein bisschen Stirn zu bieten. Deshalb, und jetzt, wo das Ganze ja wieder entflammt ist in dem Handheld-Bereich, durch die Switch, durch Steam Deck, durch, weiß was ich, Lenovo, Rock Ally und wie sie alle heißen. Natürlich wollen die dann noch ein Stück vom Kuchen. Die Frage ist halt nur, was bekommen wir? Bekommen wir dedizierte Konsolen mit eigenen Spielumsetzungen, wie es damals auf der Vita, auf der PSP war, oder kriegen wir sowas wie die Switch, wo man einfach die gleichen Spiele wie auf den großen Konsolen nur in abgespeckter Form bekommt?
So, denn, also das, davon gehe ich aus, wie das Steam Deck halt, ne? Du wirst, was ich gelesen habe für das PlayStation-Modell war, dass es so eine PlayStation 4 wird, die man dann mobil spielen kann. Da kannst du da deine Games, die du auf der PS4, auf die oder die halt so Steam Deck-Verified-mäßig sind, in dem Bereich, kannst du da dann drauf zocken. Also es wird aber jetzt nicht...
Ja, aber Moment mal, das kapiere ich doch nicht, weil wenn du, wo ist der Sinn jetzt für mich, wo ist der Sinn, mir ein PlayStation Handheld zu kaufen, um die gleichen Games, die ich schon auf der PS5 habe, nochmal wahrscheinlich kaufen zu müssen, weil die da
nein,
ja
abgespeckt musst du denn nicht. Sind? Nein, das musst du denn nicht.
Ja, dann muss ich sie streamen, oder wie funktioniert
nein,
das?
Nein, die lädst einfach runter, die lädst einfach runter und machst die rauf und spielst sie.
Also ist das dann quasi tatsächlich so ein Unterstützungs-Handheld quasi, wenn du
ich unterwegs kann's dir nicht sagen, ist ja nur Gerüchte. Ich gehe davon aus, dass es ein ganz normaler dedizierter Handheld werden wird. Nur es wird keine eigenen Cartridges mehr geben wahrscheinlich, sondern nur noch digital. Du lädst einfach die Spiele runter und es sind halt nicht alle aktuellen.
Was? Also gerade jetzt so Microsoft kann mit dem Game Pass doch eigentlich die perfekte Maschine dafür anbieten, das ja, genau. Super für diesen Massenmarkt anbieten, Abo-Service, direkt alle Spiele und dann halt das auch noch mitnehmen.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, wofür? Du hast das G-Cloud, du hast das Absolute, du hast ja, aber, doch so dedizierte Streaming-Handhelds. Ich weiß
ja,
nicht, was
ja, aber Microsoft die Leute, sich mit. Ja, aber das ist Streamen. Du streamst ja nicht mehr. Du downloadst es runter einmal und dann hast du halt spieltest es nativ von der Hardware ab. Das ist ja der Unterschied im Gegensatz zum Streamen. Du bist nicht mehr angewiesen auf Internet. Deswegen, das ist ja wieder was bei der Switch, da spielst du es ja auch nativ ab.
Ich muss auch sagen, ich glaube, was halt wichtig ist, dass diese ganzen Geräte, die ja schon existieren, für den Otto Normalspieler gar nicht existent sind. Die kennen das alles gar nicht. So was dafür möglich
ist. Bis auf das Steam Deck.
Genau, bis auf das Steam Deck. Selbst da, sei mal ganz ehrlich, wie viele Leute kennen in deinem Umfeld Steam? Also vielleicht den PC. Ja. Das wäre Quatsch, was ich jetzt sage. Also nicht Steam an sich, aber ich glaube, du brauchst halt wirklich so dieses eine wirkliche, den Namen, so wie PlayStation, ja. Nintendo oder Xbox noch, um wirklich jeden zu signalisieren, da gibt's ein Gerät, das kaufst du dir und dann hast du wirklich alle Spiele in so einem Abo-Service. Und ich glaube, dieser eine Weg, ich glaube wirklich, dass auf der E3 könnte ich mir sogar vorstellen, dass Microsoft diesen Schritt geht, dass das jetzt wirklich dann angekündigt wird mit diesem Subscription-Service. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Das muss man nämlich auch mal sagen, also wir haben ja gerade das Steam Deck gelobt und auch gesagt, dass es ein Erfolg ist, aber es hat sich jetzt auch nicht Unmengen verkauft. Ich meine, ich habe irgendwas gehört von 3 Millionen Einheiten gibt es auf der Welt. Wenn du das mal vergleichst mit der Switch, die halt 140 Millionen Mal da wäre, ist halt schon ein Unterschied, ne?
Ja, aber das nochmal, ne? So ein Steam Deck, das Ding alleine in der Akkulaufzeit ist ja wie bei meinem Lenovo ja auch. Ich habe ein Lenovo Legion Go, das ist ein geiles Ding, mega Power, kann PC-Spiele spielen, aber das Teil ist nach maximal 3 Stunden platt. Und die Switch ist halt darauf aufgebaut, dass du die mobil mitnimmst. Das Ding hat ja eine Akkulaufzeit von, weiß nicht, 7-8 Stunden, keine Ahnung. Was ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte ist.
Ja, aber was spricht denn dagegen, dass Microsoft jetzt nicht auch so ein Handheld raushaut, der 7-8 Stunden funktioniert? Oder
ja, aber dann kannst du nicht Xbox Series X Spiele runterladen und in der gleichen Qualität spielen, weil die
Qualität frisst
ja dann quasi den Strom, ne? Und die Grafikkarte da drin und so weiter.
Das hat ja auch niemand behauptet. Du spielst ja auf dem Steam Deck auch nicht in 4K. Ne?
Ja, aber trotzdem ist das Steam Deck in 3 Stunden platt. Auch in 800p. Ne?
Ja, aber das Steam Deck ist jetzt auch schon wieder 3-4 Jahre alt. Und wenn der Microsoft Handheld in 2 Jahren kommt, dann sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Es geht ja auch
ich hoffe.
Jetzt aktuelle PlayStation 4 und Xbox One Spiele, sowas wie Red Dead Redemption 2, on the fly, ne? Richtig geil spielen zu können oder wie auch immer jetzt, vielleicht ein bisschen was Höheres jetzt schon. Das denn nativ, ohne Internet, ohne Stream. Ich glaube, das werden beide großen Publisher machen und es wird auch relativ erfolgreich werden, ne? Und Matthias sagt es, beide haben ja diese Anbindung, diese mit ihren Subscription Services, um das krass zu füttern. Und ja, digital.
Aber auch das kannst du ja heute schon, ne? Du kannst ja auf Steam mit Game Pass Spiele herunterladen, installieren. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das bei Steam mit dem eigenen OS geht. Also bei mir, beim Lenovo geht das. Da kann ich ganz normal Game Pass mir morgen Hellblade herunterladen auf das Gerät und nativ auf dem Teil spielen, ne? Dafür brauche ich jetzt nicht einen dedizierten Xbox Handheld.
Ja, das geht mit dem Steam Deck auch, ist aber auch über Umwege, soweit ich weiß. Gibt es keine offizielle Installation, das weiß ich jetzt gerade nicht so. Mhm. Also
ich ist auf jeden Fall ein sehr spannendes mir Feld, halt finde ich. Handhelds, so wie früher die PSP, die Vita, wo es halt eigene Konsolen oder Handheld-Spiele bekannter Marken gab, wie Killzone Liberation oder wie das Ding hieß. Oder was gab's denn noch? Echt? God of War, Chains of Olympus und Ghost of Sparta. Ne? Es gab ja ein eigenes Killzone-Spiel auf der Vita. Es gab ein eigenes Killzone-Spiel auf der PSP und die waren super. Es gab Resistance-Spiele auf der PSP, auf der Vita. Das waren eigene, in sich geschlossene Games und das finde ich als geil.
Ich muss sagen, jetzt mache ich einen Take. Ich muss sagen, ich brauche das nicht. Ich brauche kein nächstes Killzone, weil die fühlen sich für mich immer so wie so die kleinen Brüder an, weißt du, das ist nicht böse gemeint, aber so diese Spiele, sowas wie ein Uncharted Golden Abyss, das klar ist es nett, auch vor allen Dingen, weil man dann so ein bisschen das alles ausreizt, aber ich will dann schon, wenn ich die Marke habe, dann will ich da schon so den Big Player spielen, weißt du, so den
richtigen. Okay, hast du denn Uncharted Golden Abyss gespielt?
Ja, auf der Vita. Damals.
Auch ja, Resistance, Burning.
War doch geil. Ja, natürlich war das, also ich würde nicht sagen, es war geil, aber unter den ganzen Uncharted-Spielen war das halt der schwächste Teil. Oder unter den ganzen Resistance-Spielen war der Resistance-Teil der schwächste Teil. Also du kannst doch nicht ein Resistance.
Ja, natürlich, also, weil du es auf einem Handheld spielst.
Ja, und deswegen brauche ich das auch irgendwo dann nicht. Also dann gib mir dann das richtige Spiel für die PlayStation 5 oder für die Xbox Series X, statt jetzt dann extra ein Spiel zu machen für das Handheld. So, dann mach doch lieber ganz eigene Spiele, entweder so, also wenn ihr schon wirklich eigene Spiele macht, dann mach wirklich eigene Spiele. Kein Uncharted-Ableger oder kein God of War-Ableger, obwohl auch die sind geil, bevor du nicht fragst. Mach ein richtiges Ding, sowas wie Dexter, weißt du, obwohl das ist auch wieder so ein Spin-Off.
Ja, ist auch ein Spin-Off.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin dann so mehr der Fan davon, dann mach halt was ganz eigenes für diese Konsolen. Tearaway nenne ich jetzt mal. Einfach mal als Beispiel. Ich habe das Ganze an Händering Tearaway von Media Molecule. Das war halt eben so ein PS Vita-Spiel, nur für die PS Vita gedacht, einfach darauf ausgelegt, sowas will ich haben. Dann ein Grund, dass es einfach was ganz Neues ist. Und nicht irgendwie so eine Art Spin-Off, das gefällt mir dann irgendwie nicht. Aber das ist meine Meinung. Also ich glaube aber wirklich, das wird nicht passieren. Ich glaube wirklich, dass wir also ich kann mir nicht vorstellen, dass du plötzlich in einem Handel gehst und dann so kleine Cartridges oder CDs oder was auch immer hast für so kleine Handheld-Geräte.
Nee, das glaube ich, dass die Zeit ist auch vorbei. Also ich glaube, wie gesagt, es wird so ein Zusatzding, schade, wo du halt deine digitale Bibliothek abrufen kannst, die ja vielleicht 1-2 Jahre alt ist. Ne? Da gibt es wieder, wie bei, wenn die Steam Deck verified sind. Ne? Ghost of Tsushima ist nun PlayStation Deck verified oder PlayStation Portal 2 verified oder Gears of War 5 kannst du nun auf dem X Bernd spielt.
Ich weiß auch nicht, wie erfolgreich zum Beispiel die PS Vita und deren Entwicklung der Spiele hausintern war. Also hat das viel Geld verbrannt oder war das mega erfolgreich?
Naja, so? Das weiß ich nicht, ob das. Warte mal, Vita-Verkaufszahlen.
Die Vita ist nur geflossen. Die Vita hat sich doch
12 Millionen oder so.
Die ist ja nach einem Jahr schon, ist die verbrannt und Sony hat die nicht mehr angefasst. Da wurde ja der First-Party-Support nach gefühlt einem Jahr eingestellt. Und dann sind nur noch irgendwelche Third-Party-Spiele und Ports und ganz, ganz viele JRPGs erschienen.
Naja, so nach einem Jahr ist ein bisschen übertrieben, ne? Also, aber
so ziemlich schnell.
Ziemlich schnell, ja.
Zum Beispiel das erfolgreichste Vita-Spiel war Uncharted Golden Abyss mit 1,47 Millionen verkauften Einheiten. Mhm. So, die Entwicklungskosten, keine Ahnung, aber ist jetzt auch irgendwo nicht die Riesenzahl, sage ich mal, ne, für so ein Ding. Jetzt nehmen wir mal, wenn ich jetzt das mit Nintendo 3DS vergleiche, da hast du ein Pokémon mit 10 Millionen oder so gefühlt, ne, so, keine Ahnung.
Naja, naja.
Also es ist auf jeden Fall ein sehr verbranntes Feld, denke ich mal. Und das glaube ich, wenn sie es machen, dann machen sie es irgendwie anders. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie einfach eine Vita 2 machen. Das glaube ich, sehr, sehr teuer.
Aber wobei bei der Vita, muss man auch sagen, hat sich Sony damals eigens ins Knie geschossen mit den Speicherkarten und den überteuerten Speicherkarten und allem. Das war ja auch nur so ein Ding. Das muss heute anders gemacht werden.
Aber Nintendo hat doch eigentlich das Gleiche gemacht, oder? Mit ihren Speicherkarten.
Nö. Also ich rede von Speicherkarten. Du brauchtest damals ja bei der Vita brauchtest du dedizierte
Sony teure
Speicherkarten.
Genau.
Und da hat es, ich glaube, eine 8 Gigabyte Speicherkarte 120 Euro gekostet oder so. Das war total verrückt.
Naja, stimmt. Also bei Nintendo kannst du auch andere externe nehmen, ne?
Bei Nintendo kannst du ganz normale SD-Karten nehmen.
Naja, okay, stimmt. Okay, ja. Aber teuer sind sie trotzdem.
Sollen wir mal komplett mal das Feld verlassen und uns ein bisschen um so Sachen kümmern, wie zum Beispiel Kunibert.
Kunibert, Kunibert, oh Kunibert.
Wer ist dran?
Ich bin dran. Ich habe eine Nachricht bekommen über Discord.
Danke.
Leute, ihr habt den Zaunenfall-Wink nicht verstanden. Wie Discord? Wie kommt man auf Discord?
Ich glaube, das haben die Zuhörer schon alle kapiert.
Okay, alles gut. Der gute Stefan hat mir einen Kunibert zugewandt und heute bin ich mal wieder als Moderator da und darf euch beide in einen spannenden Kunibert schicken. Das Thema heute ist Spiele, in denen man gegen Zombies oder zombie-ähnliche Wesen kämpfen muss.
Oh. Okay, interessant. Wie gut ist der Andi da aufgestellt, damit ich das schon mal weiß?
Nicht so.
Kein Problem, ich übernehme das.
Okay. Er hat die Spiele und auch die Reihenfolge gemacht. Ich bin mal gespannt, ob er euch linkt. Das erste Spiel ist Last of Us Part 1.
Ja, gut. Ja. Muss man das jetzt immer so, als was sehen wir das jetzt? Sehen wir das als Zombie-Spiel oder sehen wir
das als Spiel an sich? Also ich sehe es nicht als Zombie, ich sehe es als Survival-Horror, aber ich würde es jetzt nicht als klassisches Zombie-Spiel sehen, weil du hast ja keine Zombies, das sind ja Infizierte durch einen Pilz und...
Die offizielle Bezeichnung des Kunibets ist Spiele, in denen ihr gegen Zombies oder zombie-ähnliche Wesen kämpft.
Alles gut.
Also wenn man jetzt nur über den Kampf und das Überleben gegen die Klicker und sowas geht, ist es ja sehr stealthy und mit Ablenken und vielleicht noch mal hier jemanden. Es ist jetzt nicht dieses Horde an Gegner kommen auf einen zu. Muss man mögen. Ich fand's aber eigentlich in diesem Korsett ganz geil. Also deswegen würde ich auch schon sagen, das ist schon sehr weit oben bei mir.
Ja, vor allem in Verbindung mit den Klickern, die mir immer einen Schauer durchgejagt haben mit ihrem Klicken, war das schon ziemlich intensiv. Aber wir dürfen nicht vergessen, was hier noch so kommen könnte in dem Genre. Ne?
Sollen wir die 3 machen? Was sagst du dazu?
Oh, lass doch was auf die 3. Also wenn wir uns nur auf die Mechanik, auf den Kampf gegen diese Viecher fokussieren, dann bin ich dabei. Wenn wir alles andere wie Story, Charaktere, Narrative und so weiter ausschließen, bin ich dabei.
Es könnte nämlich auch irgendwie sowas wie in The Walking Dead kommen und dann ist das wieder mit Story und Emotionalität, da hast du ja gar keinen Zombie, den du wegpustest. Ja. Also,
aber da kämpft man ja wirklich nicht so wirklich
dagegen. Ja, was machen wir jetzt? Auf die 2 oder was?
Ja, komm, 3. Trauen wir uns.
Ja gut, machen wir die 3.
Auf die 3 ist gelockt. Okay, dann das zweite Spiel ist Dead Island 2.
Habe ich nicht gespielt.
Ich auch nicht und ich hasse dieses Spiel. Also ich hasse Dead Island 1. Ich finde, das ist so eine stumpfe Scheiße. Deswegen hast du
auch Dead Island 2 gleich automatisch.
Ja, natürlich, weil es ist genau das Gleiche. Das kann ich, weiß ich jetzt schon. Ich gucke die Trailer.
Auf der anderen Seite habe ich aber gelesen, dass das Kampfsystem wohl richtig, richtig gut und vor allem sehr befriedigend sein soll.
Ja, das habe ich auch schon oft gelesen. Wenn du darauf stehst, Zombies den Kopf einzustampfen, dann...
Also du hast definitiv mehr Variationen hier drin als in einem The Last of Us, muss man ehrlich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist nicht das, was ich bei Zombiespielen geil finde, weil das ist so mehr auf so, okay, die Zombies sind für mich keine Gefahr, sie sind einfach nur Fratzen, es sind einfach Fratzengeballer, so. Und ich mag mehr so die Zombiespiele, wo der Zombie gefährlich ist und mir nahe kommt und ich mich vor ihm verstecken muss. Gib mir mehr, oder ist es bei dir anders?
Ich habe nur den ersten gespielt damals und wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, aber ich mag irgendwie beides. Wenn du so ein bisschen abschalten willst und so deinen Frust abladen möchtest, dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Dead Island Spaß macht. Ja. Auf lange Sicht bin ich aber auch der so ein bisschen mehr Fleisch haben möchte bei dem ganzen System. Ne? Ja.
Fleisch passt sehr gut. Was sagst du?
Lebendes Fleisch.
4 oder 5?
Ja, ich weiß nicht, was da noch so kommt, ne?
4 auf jeden Fall. Mehr würde ich ihm nicht geben.
Ja, komm, 4.
4. Oh, das ist eigentlich, 4? Ja, gut, 4, okay. Ja.
Nächstes Spiel ist Plants vs. Zombies.
Hey, das macht Spaß. Das macht Spaß. Habe ich oft gespielt. Ich hasse Tower Defense, aber das hat wirklich Bock gemacht.
Da gibt es einen 3D-Teil von.
Ja, ja, Garden Warfare, ne?
Garden Warfare, den habe ich gespielt. Den fand ich richtig gut damals. Auf der Xbox One habe ich den gespielt.
Aber darum geht es ja nicht an dir. Darum geht's ja nicht.
Wir haben uns aber auch schon wirklich
klar. Also das wäre für mich jetzt da die 5, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch die 5. Ich glaube, das nehme ich auch als 5.
Okay. 4. Resident Evil 2.
Siehst du? Da kommt noch was, habe ich ja gesagt. Und das ist ja so der Urvater des Gegen-Zombie-Kämpfens quasi. Ja.
Da hätte ich auch nichts dagegen. Das ist für mich eigentlich so für Zombie, das ist Survival-Horror, das ist gruselig. Die sehen geil aus, also auch Remake, egal ob welches du davon nimmst. Für mich ist das Schild die glatte 1.
Und das oder? Hat Mr. X, ne? Oder wie er hieß.
Ja, ja, also ich find's geil. Das ist für mich die 1.
Ja, vor allem ist es halt geil, egal ob du das Original spielst oder das Remake.
Ja, ganz genau. Also.
Ja, komm. Nehmen wir den Urvater auf die 1.
Okay, das heißt, es ist nur noch die 2 frei?
Ja. Mhm.
Und das ist Minecraft.
Holy shit, Alter. Was ist das für eine dumme Scheiße jetzt?
Da wusste ich gar nicht, dass es Zombies gibt. Aber ja, ich bin ja, doch überhaupt kein
Minecraft. Zombie-ähnliche Wesen, ja. Das ja, kann man echt? Schon durchgehen. Ja, ja.
Daran habe ich jetzt aber auch nie überhaupt nicht gedacht, wenn du an Minecraft denkst. Das ist für mich auch kein Zombie-Survival-Horror-Spiel. Ne? Aber das stimmt, du kannst da, das ist manchmal super gruselig, wenn du dir, wenn du dich so runtergräbst und dann kommst du in so ein Höhlensystem, was du findest und da unten mal dich so aufzuhalten und plötzlich erschreckt zu werden von so einem Zombie, der dann neben dir auftaucht, das ist schon nicht ohne, nicht ohne.
Ist das intensiver als ein The Last of Us?
Dann ich würde sagen, ja, jetzt natürlich, das ist Platz 2, ganz klar.
Ja, interessantes Thema auf jeden Fall, wo man so überhaupt nicht drüber nachdenkt, finde ich. Und ja, danke, Stefan, für den Coolibert. Nächste Woche geht's weiter. Ich glaube, Matthias hat Dienst, ne?
Übernächste Woche. Ich hab Dienst, Mensch, ja, super. Nee, kein Problem. Nächste Woche bin ich natürlich auch sehr offen für Vorschläge. Wenn ihr Patron seid, dann haut mal eure Coolibärts raus. Dann gebt die mal an mich weiter. Dann habe ich dann wieder eins für die beiden. Und weil wir gerade dabei sind, habe ich mir gedacht, vielleicht können wir noch die ein oder andere Frage mal hier reinbauen, denn die haben wir bekommen, teilweise auf unserer E-Mail-Adresse kontakt@controllerpoesie.de. Ich glaube, andere habe ich jetzt gerade nicht parat, aber vielleicht finden wir noch eine. Hatten wir nicht eine auf Discord auch sogar?
Oder ich habe über Discord einige bekommen, ja.
Na gut, dann würde ich mal sagen, lasst uns dann mal anfangen. Ich nehme jetzt mal die hier von David Kravchik. Und zwar fragt er, oder erstmal moin, ich bin eher stiller Zuschauer, hätte zwei Fragen. Erstens, wie beeinflussen Achievements wie Trophäen oder Ingame-Checklisten euer Spielerlebnis? Habt ihr euch selber mal dabei erwischt, wie ihr ein Spiel nur deswegen spielt, vielleicht vorher schon guckt, wie ihr die Platin bekommt oder gar Spiele meidet, weil die Achievement-Ziele zu zeitintensiv wären? Oder interessiert es euch überhaupt nicht? Habt ihr da positive oder negative Beispiele? Da ich mich aktuell selber damit beschäftige, würde ich mich über eure Meinung dazu interessieren. Bei Jansel weiß man ja aus seinen Videos, dass er hier und da Platin mitnimmt. Ich persönlich fühle mich irgendwie viel freier und motivierter, wenn ich mir das Spielerlebnis unabhängig davon gestalte, habe aber auch die belohnende Seite des Achievements kennengelernt, irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Schnell wird das Spielvergnügen zum Abarbeiten. So, erstmal die Frage an euch. Trophäen, ja, nein.
Interessiert mich nicht die Bohne, habe ich noch nie mich für interessiert und ich spiele ohne das Achievement Hunting im Hinterkopf.
Ach doch, ich nehme immer ganz gerne ein paar Trophäen mal mit und ich würdige gute Spiele auch ganz gerne mal durch eine Platin-Trophäe, wo ich dann natürlich auch schon mal während des Spiels reingucke und mir raussuche, was muss ich hier überhaupt machen, was ist das überhaupt machbar und so. Ich würde mich aber auch selbst jetzt nicht als Trophy-Hunter betiteln, aber es beeinflusst schon mal die ein oder andere Sache, gerade so auch bei Minigames oder so, wo ich dann denke, okay, das ist jetzt kacke, aber ja, machst es kurz, vielleicht gibt's ja eine Trophäe. Das ist ja auch schon beeinflussend, weißt du? Und
ja, ja, das kann ich so tatsächlich nachempfinden. Ich sammle keine. Ich hatte mal eine richtig heftige Achievement-Phase, die habe ich schon oft erzählt. Die ist quasi die Spitze, nein, wie sagt man, der Peak war GTA 4 mit allem, was dazugehört, alle Monster-Stunts, alle Taxifahrten und dann ist es gemündet in alle 200 Tauben erschießen. Ja. Und ich erzähle die Geschichte nochmal, weil es natürlich nicht jeder weiß. Ich habe dann auf der Karte, also Internet, eine Karte rausgesucht und dann hatte ich da 200 Punkte auf der ganzen Map, die ich abgefahren bin und versuch mal auf einer Map, die nur aus Straßen besteht, irgendwie zu gucken, wie du dann irgendwie da hinkommst. Und dann musst du die Taube noch orten, ne? Also abgeschossen, irgendwann mal nach 200 bin ich stehen geblieben und gemerkt, 199 von 200. Ja, scheiße. Irgendeine habe ich vergessen. Also muss ich noch mal 200 fahren. Das war der Höhepunkt. Und dann habe ich dann aufgehört damit. Ich muss aber sagen, was ich bei den Achievements wirklich geil finde, es kann durchaus dazu animieren, Dinge anders zu spielen und anders wahrzunehmen, andere Klassen zu nehmen, andere Waffen auszuprobieren, weil das habe ich in dieser Zeit sehr, sehr oft gemacht und gemerkt, wie Spiele dann plötzlich anders werden oder andere Moves benutzt oder sowas, ne? Das kann es schon dazu bringen, aber grundsätzlich ist diese Jagd sehr anstrengend und zeitintensiv und das nervt dann halt irgendwie, ne? Früher war es noch viel schlimmer, finde ich. Da gab es richtig Kack-Achievements zu machen. Spiel das dreimal durch auf hart.
So
auf
das nervt. Ich fühle das übrigens mit GTA, denn ich habe GTA Vice City zu 100% durchgespielt und dafür gab es nichts. Also keine Trophäen oder so, aber ich habe auch alle Tauben und so geholt. Ne? Und was ich auch noch sagen wollte, es gibt ja auch coole Spiele, die das ein bisschen metamäßig aufgreifen mit den Trophäen und dann auch, ob das nun kurios oder witzig ist oder so, das mache ich ganz gerne. Mir fällt da zum Beispiel Icy ein, so ein kleines Indie-Spiel, was sehr viel mit Trophäen gemacht hat und da auch so ein bisschen die vierte Wand gebrochen hat und so, was ich richtig cool fand.
Und vielleicht ein kleiner Tipp für alle Trophäenjäger, die das gerne machen. Das Ganze gibt's auch bei Retro-Spielen. Also wenn ihr Retro-Spiele emuliert, über RetroArch zum Beispiel, könnt ihr euch bei Retro-Achievements registrieren. Das ist komplett kostenlos. Und dann verlinkt ihr einfach euren Account mit eurem Emulator. Und dann kriegt ihr Achievements in Super Nintendo, Game Boy, N64, PlayStation 1 Spielen und so weiter.
Die arme Sau, die das alles nachträglich einbauen musste. So, ich hätte noch die zweite Frage von ihm und die lautet folgendermaßen. Bezogen auf den Schwierigkeitsgrad und wie man ein Spiel spielen sollte, um es wie angedacht zu erleben, fühlt ihr euch schlechter, wenn ihr ein Spiel mal auf einer leichteren Stufe oder nur in Anführungsstrichen auf normal stellt, um entspannter durch das Spiel zu gehen? Oder ist es vielleicht auch schon umgekehrt vorgekommen, dass ihr Games auf schwer stellen musstet, weil es zu anspruchslos war? Wenn ich auf Spiele zurückblicke, die mir allgemein gefallen haben, war der Schwierigkeitsgrad irgendwie eher zweitrangig und hat nie meine Erfahrung dazu ins Negative oder Positive verwässert. Bei einem der klassischen Tales-of-Spielen zum Beispiel, Cestiria oder Berseria, hatte der leichte Schwierigkeitsgrad hat sogar für einen besseren Flow gesorgt. Statt Encountern auszuweichen, bin ich plötzlich bewusst reingerannt, um die Gegner zu sehen, weil ich wusste, dass es nicht lange dauert. Wie steht ihr dazu? Hattet ihr schon mal ein schlechtes Gewissen?
Also im Grunde habe ich da so ein zweischneidiges Verhältnis mit. In der Regel fange ich Spiele immer auf dem normalen Schwierigkeitsgrad an, spiele mich da rein und entweder passt es und ich spiele das auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durch. Wenn ich dann merke, okay, ich habe irgendwie Areale, Ebenen, Passagen, wo es halt nicht geht, wo es bei mir in Frust ausartet, bevor ich das Spiel frustriert ausmache, gehe ich auf den leichten Schwierigkeitsgrad, vorausgesetzt man kann den noch ändern während des Spiels und mache das dann. Oder aber ich merke, okay, ich fühle mich halt unterfordert, ich habe keinen Spaß mit dem Spiel, dann gehe ich auf einen schwierigeren. Das ist tatsächlich schon das ein oder andere Mal passiert und das ist auch schon mal passiert, wie bei Stellar Blade zum Beispiel, da habe ich dann zum Ende hin auch auf den leichten Schwierigkeitsgrad gestellt, weil mir das zum Ende hin doch ein bisschen zu viel wurde. Ich bin jetzt nicht so der absolute Pro-Gamer und nach 10 Stunden im Büro und Familie habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock, mich nochmal einzuarbeiten oder rein zu grinden irgendwo. Und Rollenspiele zum Beispiel spiele ich grundsätzlich nur auf einfach, weil ich dann mit dem Grinden so deutlich schneller bin und eben nicht so genervt bin und dementsprechend schneller durchkomme.
Ich spiele eigentlich immer Standard und ende eigentlich nie was ab. Ich habe auch noch nie erlebt, dass man irgendwie, dass ich gedacht habe, oh, das Spiel ist jetzt aber leicht, ich sollte unbedingt jetzt mal einen höheren Schwierigkeitsgrad. Da würde ich eher denken, Mann, bin ich geil, ich kann das total gut. Und dementsprechend, ja, also ich bin aber auf Andis Seite, ich wäre auch nicht abgeneigt, einfach aus Bequemlichkeitsgründen manche Spiele leichter zu machen, um schneller durchzukommen, aber mir fällt jetzt kein aktuelles Beispiel ein. Bei Stellar Blade bin ich noch nicht durch, aber ich habe auch noch nicht runtergeschaltet die Schwierigkeit.
Also ich glaube, ich stelle eher runter als hoch. Ich glaube, ich habe auch noch nie, glaube ich, dieses Gefühl gehabt, das habe ich auch, kriege ich ja immer wieder auch in den Kommentaren mit, ja, Spiel auf schwer spielen macht viel mehr Spaß. Das habe ich früher mal gemacht wegen Achievements tatsächlich, aber habe ich jetzt nie so den Eindruck, dass das Spielerlebnis für mich persönlich positiv verändert. Andersrum muss ich sagen, ich habe schon öfter dieses Schuldgefühl gespürt, wenn ich ein Spiel auf leicht gestellt habe, weil der leichte Schwierigkeitsgrad dann zu leicht war. Ne? Also wo du dann das Gefühl hast, so, das geht alles jetzt super easy. Also es gibt da manchmal nicht so richtigen Mittelweg. Grundsätzlich immer auf normal mich reinarbeiten. Blöd zum Beispiel ist bei manchen Spielen, wenn du dann es zu leicht machst, dass du dann aber auch nicht die ganzen einzelnen Mechaniken ausreizt. Ne? Also das merkt man dann schon. Also es ist auch irgendwie die Pflicht, in Anführungsstrichen, des Entwicklers, das so gut zu balancen und zu portionieren, dass ich halt irgendwie gar nicht dran denke, irgendwie einen Schwierigkeitsgrad umzustellen, sondern einfach so das perfekte Level habe an Herausforderungen und Spielspaß. Ne? Ich brauche jetzt auch keine Geißelung, da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber gibt schon so Leute, die da voll drauf
abfahren. Ja, ganz viele sogar, die brauchen diese Herausforderung, dieses Challenge.
Ja, das ist ja ganz gut, dass es halt für alle etwas da ist. Ne?
Ja.
Ob du es auf normal, auf easy, auf schwer spielst, ist eigentlich völlig egal. Es ist die Hauptsache, dass du Spaß damit hast.
Ja, weißt du noch, früher gab es ja so eine Zeit, so vor den Souls-like, da war Nintendo auch gerade da drauf und dran, ey, wir müssen euch hier alle dreimal verloren, yo, hier gibt's ein Kostüm, da spielt ihr das Spiel komplett nochmal,
ja,
das
Level einfach durch. Ja, mit so einem Stern zum Beispiel damals auch.
Ja, ja, das sind so, da hab ich schon echt so die Befürchtung gehabt, okay, jetzt driftet ihr komplett ab, weil das muss ja jetzt auch nicht sein, ne? Ich will jetzt nicht.
Ja. Geil war auch damals bei Ninja Gaiden auf der Xbox Classic, wenn du das Spiel angefangen hast und dann mehrmals am Anfang schon gestorben bist, dann hat das Spiel dir dann auch einen einfacheren Schwierigkeitsgrad angeboten. Der war nicht anwählbar aus dem Hauptmenü. Da hast du erstmal sterben für müssen, damit das Spiel sagt, okay, du bist zu schlecht, hier ist ein einfacher Schwierigkeitsgrad für dich.
Ja, also das sind jetzt die zwei Fragen vom lieben, jetzt habe ich gerade vom David. vielen Dank. Ihr habt auch noch eine Frage irgendwo? Habt ihr noch eine?
Ja, gehabt? Ich hab noch mehrere Fragen von zwei Followern. Der Oliver hat bei Instagram geschrieben, der hat eine Frage gestellt. Die lese ich euch jetzt vor. Die PlayStation VR 2 ist nun ein Jahr auf dem Markt. Eigentlich besteht bei mir grundsätzlich das Interesse, sie mir zuzulegen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht wirklich gute, / große Spiele verfügbar sind oder noch kommen, wie zum Beispiel ein Half-Life Alyx. Wie ist das bei euch? Andy erzählt ja ab und zu mal von kleineren Titeln, aber wie ist das bei den anderen beiden? Überlegt ihr euch, noch eine zu holen oder ist das Preis-Leistungs- in Klammern Spieleangebot bei euch auch nicht gerechtfertigt?
Ich habe schon super lange nicht mal an die PlayStation VR 2 gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Grundsätzlich besteht weiterhin Interesse, aber noch nicht so zwanghaft, weil aufgrund der fehlenden Software, dass ich sage, ich brauche sie jetzt, obwohl ich bestimmt denke, dass da nette Spiele sind, aber auf meinem Zeitplan ist da jetzt auch einfach kein Platz für nett und cool, sondern da brauche ich schon irgendwie, was mich da wirklich dahin zerrt, und da sehe ich jetzt gerade noch nichts auf der VR 2 wie ein Half-Life Alyx. Preislich ist das Ding jetzt auch noch nicht so viel günstiger. Ich glaube 5,50 oder so, ne? Deswegen ist da zurzeit bei mir noch kein Bedarf, so sehr ich VR-Gaming eigentlich auch mag.
Kann ich alles absolut zu 100% unterschreiben, was Jansel gesagt hat.
Zumal vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Ich habe ja die PSVR 2 seit Launch und ich habe damit auch einiges gespielt und finde die auch richtig gut. Es gibt auch inzwischen ein sehr, sehr gutes Spieleangebot. Also da kann man ja mal im PSN Store einfach mal gucken unter PSVR 2. Aber ich muss zugeben, seitdem ich die Quest 3 habe, fängt die PSVR 2 bei mir auch immer mehr Staub, ehrlich gesagt. Weil die Spiele, die jetzt nicht fürs Party sind oder wie jetzt von Capcom exklusiv dann für die PSVR 2 erweitert, wie eine Resi 4. Die finde ich trotzdem auf der Quest 3 besser, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so schick aussehen wie auf der PS5, aber allein durch die Bequemlichkeit, dass du die Spiele auch von mir aus zum Beispiel im Garten spielen kannst, wo du ganz viel mehr Platz hast, weil du dich bewegen musst und so weiter und du eben nicht kabelgebunden bist, macht das einfach so viel geiler.
Ich find's geil, wenn wir beim nächsten Grillabend einfach mal nach rechts gucken und dann ist da Andi in seinem Garten.
Ja. Ja.
Das ist eine geile Vorstellung.
Ich habe mit meinem Kumpel, ohne Mist, ich war bei ihm, habe meine Quest 2, meine Quest 3 mitgenommen. Wir haben beide die Dinge aufgesetzt und haben bei ihm im Garten Tennis gegeneinander gespielt in VR und das war geil.
Hättet ihr nicht auch einfach echt das Tennis spielen
können? Ich finde das einfach geil. Ich finde auch so, ich muss eine Geschichte erzählen von meinem ehemaligen Podcast-Kollegen Fabian, der im Zug einfach die Quest anzieht und während da volles ICE sitzt er da und spielt VR. Das ist mir einfach so geil, diese Vorstellung. Das ist natürlich echt cool. Weißt du, das ist so völlig, das ist nerdy, aber richtig. Aber ich wollte noch, die Quest hat auch den Vorteil, du hast so viele geile Mods, also beispielsweise Hellblade in VR spielen, das kannst du jetzt auch. Ja. Oder was auch immer, damals Resident Evil 4 und Co., das geht alles. Oder Resident Evil 8 Village, das geht auch jetzt auf der Quest, meine ich.
Ich kann sogar Nintendo 3DS in VR spielen.
Das ist auch wieder total abgefahren. Nee, finde ich irgendwie ganz, ganz geil, aber wie gesagt,
nee, okay. Das nicht. Dann hat mir der Nile600 über Discord, ist ein Patreon von uns, Grüße an dich, nochmal ein paar Fragen geschickt. Die ersten drei sind jetzt ein bisschen zusammenhängend, deshalb lese ich euch die jetzt erstmal alle drei hintereinander vor. Wie habt ihr drei euch kennengelernt und wie lange kennt ihr euch schon? Habt ihr euch schon mal im Real Life getroffen und wie ist die Idee zum Podcast entstanden? Macht weiter so und danke für den Podcast, freue mich sehr drauf. Also Frage 1, wie habt ihr euch drei kennengelernt und wie lange kennt ihr euch schon?
Wie haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, Matthias, du hast mich mal zum Podcast eingeladen, als Ersatz für den eben angesprochenen Fabian in Dash FM, ne?
Richtig. Also ich habe den Jansel zu dem Zeitpunkt seit einem Jahr geguckt und habe den dann irgendwann mal zu meinem Podcast eingeladen, den alten Podcast noch. Und da habe ich den Jansel kennengelernt, den Andi habe ich schon vorher gekannt, in Anführungsstrichen. Also ich wusste schon, dass er da existiert, vor allen Dingen früher mit seinem alten Kanal. Das erste Mal Kontakt hatten wir, glaube ich, habe dich gefragt, ob du mal bei einem Talk dabei sein willst, mit dem Jansel zusammen. Korrekt, über das Thema Gaming-Papa, also Nerd-Papa. Und darüber hinaus ist dann halt eine WhatsApp-Gruppe entstanden, so wie man das halt immer macht, dass man sich so ein bisschen besser absprechen kann. Und da haben wir immer wieder über Gaming-Themen gesprochen und dann kam irgendwann mal der Activision-Deal mit Microsoft. Und dieser Deal war ja so ein Beben in der Gaming-Branche, da haben wir uns viel unterhalten und da haben wir gesagt, ey, das ist eigentlich so viel Stuff, da müssen wir einfach das Ganze mal verwerten in Content. Lass uns einen Podcast machen und da ist dann Controller-Poesie entstanden, oder? So kann man das zusammenfassen.
Das wusste ich alles gar nicht.
Du warst nicht dabei, scheinbar.
Ja, aber ich glaube, genau so war es, ja.
Ja, es war aber, glaube ich, auch wirklich so, ja.
Ich habe damals mit Anna so ein bisschen zusammengearbeitet. Es war damals so eine Content-Creatorin, die auch ein bisschen Gaming gemacht hat auf YouTube. Nerd Affairs, glaube ich, hieß der Kanal von ihr. Und mit ihr hatte ich 2 Tage damals auf der Gamescom verbracht. Wir hatten damals so einen kleinen Stand, haben da auch viel gedreht und so. Das war 2015, müsste es gewesen sein. Da war ich 5 Tage lang Aussteller auf der Gamescom. Verrückte Welt. Ja. Und sie hat mir von Yetiven erzählt. Und ich kannte den Namen, aber ich konnte nicht so wirklich viel mit dem Content in Verbindung bringen. Und nachdem ich dann mit ihr da auf der Gamescom war, habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe dann auch ein paar Videos von ihr gesehen und wusste, dass du halt auch Content Creator bist. Und dann kamst du ja eben irgendwann auf mich zu mit dem Talk. Und bei Jansel war das so, ich habe ja zwischen Retro-Videogame-Reviews und Spielewelten 6-7 Monate Pause gemacht. Und in dieser Pause habe ich halt selber keinen Content produziert, habe aber ganz viel anderen Content geschaut und da bin ich eben auch auf die Videos von Jan gestoßen. Das waren damals immer so Top 10 PlayStation-Dinger und Top 10 Story und Nier Automata-Stuff und so. Ach Quatsch, Nier Automata, das erste Nier-Stuff. Und so habe ich eben seinen Kanal abonniert. Das war so das erste Doing und ja, dann irgendwann haben wir es dann
zusammen. Man muss auch sagen, man kennt sich irgendwo untereinander viel.
Ja, ich meine, irgendwann
mal wird man so in diese Bubble reingespült und manche bleiben hängen, manche hören auf, aber in der Regel so die meisten, die kennt man irgendwie mit der Zeit, ne?
Also ich muss natürlich sagen, euch beide kennen hatte ich euch natürlich schon viel früher, ne, von YouTube. Also ihr seid ja wirklich Urgesteine der deutschen YouTube-Szene.
Ich habe letztens einen Kommentar von dir gesehen auf ein uraltes Video von mir.
Siehst du? Ein Stück Gamerleben habe ich damals mega gefeiert. Ne? Legende. Und ich meine, das ist ja das, was du heute mit deinen Shorts machst. Das war damals schon so klar offensichtlich, was du hättest machen müssen.
Ja, stimmt.
Ne? Und das habe ich total gefeiert. Und ich war auch ein bisschen stolz, als der Matthias mich damals gefragt hat, ob ich da bei ihm im Podcast mit dabei sein darf.
Schau mal an. Krass. Ja, ja. Und dabei wusste ich gar nicht, dass du mich schon geguckt hast, weil ich habe gesagt,
Legende. Ich sag doch Legende.
Ich trau mich mal. Ich frage ihn Jansen mal.
Und zu der Frage, ob wir uns im Real Life getroffen haben. Also ich habe euch im Real Life noch nicht gesehen, aber bei Matthias ändert sich das. Wir werden uns auf der Gamescom wahrscheinlich treffen, ne? Würde ich mal sagen.
Würde ich sagen. Ja. Ein Bierchen auf jeden Fall zwischen mir zusammen. Auf jeden Fall.
Oh, geil. Ja, irgendwann wird sicherlich stattfinden. Ich habe noch nichts für die Gamescom geplant. Aber wir könnten uns ja komischer, also kann ich mich noch akkreditieren lassen?
Oder? Natürlich kannst du dich akkreditieren lassen.
Mal gucken, ob das zeitlich machbar ist.
Wenn dann das klappt, Controller, Posi, T-Shirt und dann ab auf die Gamescom.
Das wäre schon eigentlich
eine
geile Möglichkeit.
Mach mal ein T-Shirt von Controller Posi hier.
Ja, das ist ja easy.
Mach mal Merch.
Ey, wer weiß, ob wir nicht auf irgendeiner Bühne stehen und podcasten. Das kann ja durchaus sein. Und
T-Shirts in die Menge schmeißen.
Yeah! Ihr schreibt Controller, ihr schreibt Poesie. Und dann schreibt keiner.
Ich weiß trotzdem. Alle gehen weiter.
Okay. Da kommt sie. Der Nile600 hat noch eine Frage gepostet, also mir geschickt. Das kam dann einen Tag später. Ihm ist noch eine Frage eingefallen. Inwiefern hat eure Tätigkeit bei YouTube, Twitch mit dem Podcast und so weiter eure Gewohnheiten und auch Anforderungen an Games verändert? Denkt ihr öfters, ach verdammt, ich muss das jetzt spielen wegen Hausaufgabe, Capture oder für eine Topliste, oder macht euch das nichts? Und könnt ihr die Spiele genauso genießen wie eure rein privaten Sessions oder ist das Arbeit?
Oder haben wir heute gerade erst so ein bisschen noch in der WhatsApp drüber geredet und ich, es ist super stressig, super nervig teilweise auch und es beeinflusst mich massiv. Heute zum Beispiel, also ich ganz oft, dass ich Spiele spielen muss, weil ich sie für irgendein Video brauche, sei es nur um Gameplay zu haben oder auch Hausaufgaben, wo ich manchmal denke, boah, da habe ich jetzt wirklich keinen Bock zu. Das passiert leider oftmals. Ich freue mich manchmal natürlich auch, die Games zu zocken und erlebe immer wieder Spiele, die ich sonst vielleicht verpasst hätte. Aber manchmal ist es auch wirklich, puh, okay, ich habe jetzt in 3 Tagen Videodrehtermin und fuck, Alter, du musst noch Duke Nukem Forever durchspielen. Scheiße. Und dann hängst du da. Und na, das ist dann natürlich ein wenig die Freude schon immer getrübt, das zu zocken. Vor allen Dingen, weil dann auch irgendwie, oh, heute Nacht kommt Hellblade 2. Ja, kacke, kannst du nicht zocken. Nein, du musst erstmal das weiterspielen. Ne, sozusagen. Das beeinflusst einen schon. Und dann muss man natürlich noch nachträglich das Ganze dann neutral beobachten und diese ganzen Gedanken wegpacken. Und du willst ja auch eine faire Bewertung machen, wenn du darüber redest und so. Also mich beeinflusst das gerade in der Selektion meiner Spiele massiv. Und ich mache ja auch bald wieder Sommerpause in 1-2 Monaten. Und da freue ich mich richtig drauf. Einfach genau aus dem gegenteiligen Grund, weil ich dann einfach etwas zocken kann, ohne irgendwie, ach scheiße, ich muss noch Gameplay aufnehmen. Und nicht nur vom Anfang, du musst auch was aus der Mitte aufnehmen und auch am besten was vom Ende sondern einfach nur, okay, ich zocke und weil ich zocke. Und das war's.
Kann nicht so unterschreiben alles.
Oh, okay. Naja, ich muss sagen, ich habe das relativ gut selektieren können mittlerweile. Das war eine Zeit lang genauso, aber ich habe ein paar Sachen gestrichen. Ich streame nicht mehr. Das ist das Erste, wo ich sagen muss, das beeinflusst sehr. Weil wenn du weißt, okay, du streamst du, was passt für einen Stream, wo kannst du Leute unterhalten, so, das beeinflusst sehr, vor allen Dingen, weil nicht jedes Spiel funktioniert, ne, Story-Games gehen gar nicht, dann gibt es Spiele, die besser funktionieren, Minecraft funktioniert natürlich am besten, so, aber eigentlich willst du es gar nicht spielen, so, weißt du, so eine Art. Es gibt so Spiele, die durchaus im Stream halt funktionieren oder nicht, das habe ich weggestrichen. Dann, aktuelle Reviews mache ich nicht mehr, ne, ich rede nur noch im Podcast darüber oder halt auf meinem Zweitkanal, wo ich absolut ist mir alles scheißegal ist. Und dann ist von mir auch kein altes Spiel drankommen oder ein neues Spiel, ist mir scheißegal. Und das Dritte ist, ich mache auch grundsätzlich keine neuartigen Themen auf meinem Kanal, also keine, also selten, sag ich mal, ne? Also außer es ist jetzt ein Rüdiger oder sowas. Da kommt das manchmal vor. Deswegen habe ich schon das Gefühl, ich kann schon ganz genau einfach selektieren, worauf habe ich Bock. Ich habe zum Beispiel heute Metroid Prime 2 angemacht. Ich brauche das nicht für kein Video, für nichts anderes. Ich spiele es einfach nur. Ich spiele morgen Hellblade 2. Das mache ich auch für nichts, sondern nur für mich. So, ich habe jetzt für die Bonusfolge habe ich jetzt heute Hellblade 1 nochmal gespielt. Die kommt ja jetzt dann für Patronen. Und da oder auch für mal das ein oder andere Format gibt es mal ein Spiel, das ich anfange. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Und ich glaube, das ist das Beste, was passieren konnte, weil ich spiele wirklich nur das, worauf ich Bock habe. Und die Frage war ja auch noch so, wie das uns beeinflusst, also wie man das Spielen wahrnimmt. ich mache schon so lange das Ganze hier, also über Videospiele sprechen so gefühlt, dass ich, glaube ich, gar nicht mehr anders kann, außer so, ja, hier haben die aber jetzt aber wirklich mit den Mechaniken schon ein bisschen gewuschelt. Ja, ja, ja. Ich kann es nicht mehr ausstellen teilweise, weil man einfach sich so lange und viel damit beschäftigt hat und mittlerweile mehr weiß, wie Spiele entstanden sind und so oder entstehen. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie weniger Spaß an Spielen habe. So, ne? Also nicht, dass man das irgendwie, habe jetzt kein Scanner und guck jetzt alles da. Ich bin ja auch kein Videospielentwickler, muss man auch sagen. Ich habe noch nie ein Videospiel selbst programmiert oder so, dass man jetzt da vielleicht sogar hinter die Fassaden blickt. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, kann ich das noch gut ausstellen. Oder wie ist das bei euch?
Also ich kenne mich da ganz gut aus. Ich habe letztens Checker Tobi die Folge mit dem Gaming geguckt.
Habe ich auch gesehen. Habe ich auch gesehen mit meinen Kindern.
Ja, ich auch.
Wie lustig. Checker Tobi, eh eine gute Sendung. Ja, habe ich genau das gleiche geguckt. Checker Tobi. Geiler Typ.
Ja, okay. Schöne Grüße an Tobi. Du wirst uns ja sicherlich hören. Wir hören ja auch immer deinen Podcast. Also.
Oh, den lade ich ein für Rüdiger.
Ja.
Oh. Genau.
Der hatte ja keine Ahnung.
Von ja, aber weißt du, wen ich einladen will? Ungelogen. Ja. Kennt ihr noch Paddy von Togo? Nee. Kennt ihr noch?
Ja, kenn ich.
Ihr kennt doch Paddy von Togo. Der streamt ja und ist der übelste Zocker, hat eine riesen PlayStation 1 Sammlung. Und mega, also richtig.
Kenn ich leider wirklich überhaupt nicht.
Alter, du kennst doch Paddy. Ich schicke jetzt ein Bild.
Ich google gerade. Paddy Krötz.
Du kennst den nicht?
Nein, ja. Ich den kennen.
Oh Gott. Okay. Jedenfalls, das ist ein alter...
Togo, ich weiß nicht, was Togo ist. Das habe ich nie geguckt.
Du weißt nicht, was ist denn mit dir los? Ich breche jetzt gleich hier alles ab.
Ist das Super RTL oder was?
Ja, Togo ist Togo.
Ja, hab ich nie geguckt. Weiß ich nicht.
Okay, gut. Ja,
aber PlayStation 1 Sammlung klingt sympathisch. Lad ein. Paddy, du hörst uns ja sicherlich zu, also willkommen.
Ja, Paddy ist unser bester Patron hier. Vielleicht,
wer weiß es.
Gut, okay. Das war auf jeden Fall der Beitrag von Nile. Vielen Dank. Und damit habe ich keine Fragen mehr.
Wir haben schon eine gute Zeit. Und
gut dabei, ne?
Wir sind wirklich wieder mal gut dabei. Haben noch gar nicht über die Spiele gesprochen, über die wir sprechen wollten, aber
das können wir aufsparen
für die nächste Folge. Da können wir noch einiges, da haben wir dann eine ganze Folge nur mit Spielen, die wir gespielt haben wahrscheinlich. Okay, dann an der Stelle möchten wir uns auch nochmal ganz, ganz recht herzlich bedanken bei einigen Patronen, und zwar folgende. André Gladrow, Stefan Walker, Emter BLN, Bones, Bömmel, Cakebot, Captain Tainment, Danny Boone, Danilo, Elijah, Freddy Smalls, Kratzerack, Marco Di Falco, Marco Stöbe aka Maggie2Go, Martin aka Acid Burn, Mr. T, Ralf und Wundenmann. Vielen Dank für euren Beitrag und auch an alle, die uns da unterstützen und uns Kommentare schreiben und Feedback geben. Vielen, vielen Dank. Die nächste Folge kommt dann jetzt wieder regulär alle 2 Wochen. Also in 2 Wochen kommt dann Folge 55. Und auch, was erschienen ist, wenn ihr das hier hört, sollte dann auch schon die Bonusfolge zu Hellblade sein, dem allerersten Teil, gerade passend zum Release des zweiten Teils. Also wenn ihr da nochmal so ein bisschen reinhören wollt, wir haben nochmal eine Bonusfolge gemacht zu diesem Spiel. Das gibt's dann auf Patreon. Wenn ihr Näheres wissen wollt, dann guckt mal unten in der Podcast-Beschreibung, da findet ihr den Link zu unserer Patreon-Seite. Vielen Dank an alle, die jetzt dazugekommen sind. Also uns freut das sehr. Wir wollen das genauso wie ihr noch weiter wachsen sehen. Und auch nochmal der Hinweis, wenn ihr das Ganze hier als YouTube gucken wollt oder ihr einen Kommentar schreiben wollt, weil ihr da unterwegs seid. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, der Controller-Poesie heißt. Da kann ja auch immer wieder mal was kommen, das ihr sonst verpassen würdet, wenn ihr uns nur über Podcast-Hoster anhört. Also checkt das mal aus. Unseren YouTube-Kanal Controller-Poesie findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten vielen, vielen Dank nochmal. Wir sehen uns in 2 Wochen. Macht es gut. Und tschüss.
Ciao. Tschüss.